Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Hm. Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Körper noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Moin, Süße. Oh.
Guten Morgen, meine dicke Schnullerbacke.
Die dicke Schnullerbacke, das bin ich, Hase. Wir nehmen auf.
Ja, und?
Ja. Vielleicht guten Morgen, ihr Lieben. Wir sitzen hier schwitzenderweise vor dem Miefquell mit Fernbedienung. Und was sich anhört, als wenn wir wahrscheinlich auf dem Flughafen sitzen. Eine Turbine, das ist okay. Unser Ventilator. So. Und jetzt bauen wir den mal aus und schwitzen ein bisschen. Aber ich sehe, das wisst ihr nicht, Annika, seit ewigen Zeiten spielt jetzt die spanische Ballerina, wie nennt man die denn?
Ich bin die japanische Geisha.
Ach, du bist die japanische, spanische Hacienda da.
Hola.
Conchita.
Ja,
Flamenco. Naja, also sie hat also einen wunderbaren Fächer und fächert sich damit zu, damit finde ich die Geräuschkulisse zu haben. Oh.
Aber du musst dazu sagen, dass ich mit dem Fächer eigentlich schon immer unterwegs bin.
Immer.
Schon.
Auch in Asien damals, im immer, Zug, weißt du noch? Der Zug in Asien damals, wir waren ja viele unterwegs, wenig Geld, viel Zeit und damit auch in Asien immer so dritte bis fünfte Wagenklasse im Zug. Und das war immer so, wenn der Zug dann fuhr, keine Klimaanlage, nix da. Klimaanlage war Fenster aus, das war toll, ne?
Ja, dann ging's auch.
So, und wenn er dann im Bahnhof anhielt, dann war das ein ohrenbetäubender Geruch, also nach Kloake, weil das Klo war auch nicht mehr so frisch in der Regel. Meistens haben wir immer neben dem Klo gesessen.
Irgendwie, ja.
Und da musste Annika dann ihren Fächer rausholen. Ich hatte irgendwie mir aus der chinesischen Apotheke irgend so ein Erfrischungs-Minzzeugs geholt. Ne?
So ein Eukalyptus-Minzzeug.
So.
Ja. Aber um mich herum, die Frauen und selbst Männer, die haben ja alle einen Fächer benutzt. Ja. Das ist einfach
komisch,
üblich.
Ne? In Deutschland? Karl Lagerfeld war damals immer mit dem Fächer unterwegs.
Ich verstehe es auch nicht. Oder wenn ich irgendwo in Hamburg in der U-Bahn oder unterwegs war oder irgendwo, immer haben alle geguckt, wenn ich den Fächer raushol. Mhm. Weil ich finde das so normal, wenn das heiß wird, dass man einen Fächer hat.
Ja, dass die Leute
damit gucken. Das ist das praktischste, billigste, was man dabei haben kann.
Genau, so. Ja? Und deswegen, wenn ihr das jetzt so hört, ich sehe es ja auch, gib mir auch mal ein bisschen was von da. Ja, oh, das ist toll.
Super, das ist ganz einfache Mechanik.
Ja.
Also ist nichts weiter.
Du, solange dein Handgelenk das mitmacht.
Du bist ja nur ein ganz leichtes Schlagen.
Ja,
man muss doch nicht rumkaspern.
Nicht rumfächeln, ne?
Ja, nee, nicht so. Und jetzt aber.
Ja, ich
so ein ganz leichter Windhauch. Wunderbar. Schön. Ist richtig gut.
So, also das ist jetzt die Atmosphäre bei uns.
Ja.
Hier, so war morgens irgendwas.
Ja, so, ne?
Viele Grade.
Ja, ich meine, das ist noch so früh und trotzdem ist das schon irgendwie unangenehm.
Mhm.
Ne?
Egal.
Es soll heute ja auch richtig heiß werden, ihr Süßen.
Ja, wir halten durch. Ja. Aber nächste Woche wird es irgendwie vielleicht anders. Ja. Egal.
Na, vielleicht, ich denke mal, dass es so dem einen oder anderen auch sehr gut gefällt.
Ja.
Also je nach Veranlagung. Ne?
Ich merke das dann schon, wenn ich gehen muss. Schlafen ist natürlich auch nicht so toll, ne?
Nee.
Und dann renne ich morgens wieder durch die Gegend und versorge meine Schäflein und so.
Hast du heute auch noch nicht gemacht.
Nee. Mal gucken, vielleicht mache ich das noch.
Aber ihr Lieben, es sieht sehr gesund aus bei uns heute Morgen. Blaubeeren, kleine Cocktailtomaten.
Ja.
Wir haben lecker Tee. Ich habe auch ein Pimmelbrötchen. Und Tilly hat Vollkornbrot, richtig knackiges, mit Körners drin und so, das liebe ich auch sehr.
Ich habe eine frisch karbonisierte Selta hier.
Ja,
das ist auch geil, ne?
Lecker.
Wenn man sich selbst die Selta macht.
Ja, ist auch nicht schlecht. Bei den Massen, die wir reinkippen, eine gute Idee.
Genau.
Ja, und so sieht das also ganz gemütlich bei uns heute Morgen aus. Und wir unterhalten uns deshalb heute Morgen über das
Ne? Der Imperial March von.
Ne?
Mhm.
Du bist gemein, John. Oh, du bist echt fies. Doch nicht um diese Uhrzeit. Oh, das ist so gemein. Von wem? Sag.
Das wollte ich gerade, John Williams. Ne?
John Williams. Mhm. Mein Gott.
Der lebt auch nicht mehr.
John habe ich ja noch hingekriegt, aber ja, der Rest.
Genau.
Ja, und.
Ja, Star Wars, ja, weil wir haben nämlich parallel, Annika und ich, einen Artikel gelesen. Und da, wie ja. das so ist, ne? Ich habe was gelesen und Annika sagt, ich auch. Und da ging es zudem um das Thema Macht verdirbt den Charakter.
Ja, und die so. Fragen so, die man drumherum stellt. Und da haben wir uns halt über Macht unterhalten.
So.
Und ich war schon enttäuscht, weil ich hätte unbedingt gerne das Lichtschwert heute Morgen als Buttermesser gehabt. Ja, so schön durch das Pimmelbrötchen. Ja, kriegt man Angst, Alter.
Möge die Macht mit dir sein. So, und das war ein Artikel von einem Professor, Detscher Keltner, also oder Keltner heißt der Gute, der unterrichtet, ist ein Professor in Berkeley in Amerika und der hat sich mit Macht und Einfluss von Macht und wie sich Macht überhaupt entwickelt beschäftigt und das fand ich ganz interessant. Der hat nämlich gesagt, so mal zusammengefasst, wenn Menschen so in Richtung Wirtschaft gehen oder auch in Richtung, weiß ich nicht, vielleicht sogar Politik, sind es am Anfang noch recht nette, empathische Menschen, die vielleicht auch wirklich ganz soziale Fähigkeiten haben und Fertigkeiten haben. Der Professor meint, sonst wären sie vielleicht auch gar nicht so in diese Richtung gegangen, ist seine Meinung. Und dann hat er aber auch wissenschaftlich überprüft, er sagt, das bleibt aber nicht so. Aus diesen netten, empathischen, fröhlichen, menschenfreundlichen Menschen werden, je höher sie in ihrer Macht steigen, plötzlich ganz andere. Da kommen ganz fiese, miese Charaktereigenschaften bei denen zu Vorschein, wo er sagt, also ist es wirklich so? Also werden die dann verdorben durch die Macht? Oder wie ist denn das? Das ist seine Meinung, da können wir drüber reden. Und dann gibt es noch die andere, die ich auch sehr interessant finde. Da rede ich nachher nochmal ausführlicher zu. Eine dänische Studiengruppe hat mal unter 400-500 Studenten aus den Bereichen Psychologie, Wirtschaftswissenschaften, Politik und so weiter, haben die sie untersucht nach Charaktereigenschaften und zwar bevor sie das Studium begonnen haben. Ergebnis war ganz groß und kurz. Wir Psychos natürlich in Richtung Empathie, Hilfsbereitschaft und so weiter. Und sehr deutlich und überdurchschnittlich haben wir bei den Wirtschaftswissenschaftlern, oh Gott,
Wirtschaftswissenschaftlern. Ja, jetzt dreimal flüssig hintereinander, oder Kopfstand und ja.
In Hamburg an der Uni, da waren die immer unter uns. Also die Psychologen waren ganz oben im Vivi-Bunker im fünften Stock und die Vivis, da waren da unter. So. Und die haben eher psychopathische Züge gehabt. Ja. Woraufhin die denen dann gesagt haben, okay. Also wer schon Bock hat, in Geld zu machen, und die meisten Babys haben da ja Bock drauf, die haben schon mal per se eigentlich psychopathische Züge, die sie nachher auch richtig schön in ihrem Job ausspielen können. So.
Vielleicht müssten wir dann einmal kurz erklären, was oder sagen, was dann psychopathische Züge sind.
Oh, okay, jetzt geht's los. Also, Psychopathie ist erstmal eine... Persönlich, also Psychopathie, da merkst du auch schon, dass etwas Krankhaftes ist, zunächst einmal eine Persönlichkeitsstörung. Psychopathen, viele Kriminelle sind Psychopathen. Das sind Menschen, die eiskalt sind, selbstverrechnet sind. Die haben zwar insofern Empathie, also Einfühlungsvermögen, als dass sie diese Empathie benutzen, um andere Leute zu manipulieren.
Also schnell die Schwachstellen finden.
Genau.
Wo man den Finger reinlegt und dann Menschen.
Und sind dann aber eiskalt. Zu
manipulieren.
Ja. Bestes Beispiel ist so, was du, diese Heiratsspender und diese Hochstapler. Die umgarren dann Frauen überwiegend und ganz toll. Und die sagen, oh, so ein netter Mensch. Und dabei ist das eiskaltes Kalkül. Die haben keine Moral in dem Sinn. Deswegen sind eben, wie gesagt, auch viele. Viele Leute, viele Kriminelle auch eher psychopathisch. Es ist für einen Psychologen, es ist eine Persönlichkeitsstörung. Es ist aber nicht aufgeführt in dieser Liste, in diesen ISDN.
Also keine Krankheit.
Du kannst...
Ist ja eher eine Charaktereigenschaft, oder ja, wie soll man das betiteln?
Nee, eigentlich schon eine Erkrankung schon, also eine Störung. Aber du kannst nicht sagen, ich bin Psychopath und möchte behandelt werden. Also jedenfalls nach unserer Klassifikation ist es schwer möglich. Das Schlimme, und das ist die schlechte Nachricht, Persönlichkeitsstörungen wie Psychopathie sind schwer zu behandeln, sind schwer zu beeinflussen und ja.
Ja, das sieht man ja auch immer, wenn Leute sich dann sehr gut im Gefängnis fühlen. Man denkt, oh, jetzt hat man da irgendwas erreicht mit der Therapie oder so.
Ja.
War aber nicht so. Was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen einem Psychopathen und einem Soziopathen?
Oh Mann, nur jetzt geht's aber los hier. Soziopathen.
Ja, nur weil das liegt immer so. Gerade bei diesem Ganzen, wenn es auch um Kriminalistik und all diesen und Macht und so geht, da kommen ja oft diese Wörter, die dann benutzt werden.
Da muss ich wirklich rauskommen. Soziopathen, es esse ich tatsächlich nah, aber das sind auch Menschen, die tatsächlich auch sehr brutal werden, gewalttätig sind.
Mhm.
Also viele Mörder sind auch Soziopathen, die auch wirklich nicht absolut nicht gesellschaftsfähig sind, also sich auch nicht eingliedern lassen. Mhm. Beim Psychopathen, der kann ja durchaus, und deswegen kommen wir wieder zur Wirtschaft, der kann durchaus ein Leben führen, wo du sagst, wow, geil, der ist erfolgreich und das ist so toll und das ist ein Macher oder eine Macherin. Bei Soziopathen wirst du das kaum finden. Also die sind wirklich so in der, auch da im Gefängnis sind die ziemlich weit unten.
Ja, oder sind vor allen Dingen dann aggressiv oder passen sich eben, können sich nicht anpassen.
Genau.
Haben überhaupt keine Art von Einfühlungsvermögen.
Richtig.
Nicht mal um es auszunutzen, sondern.
Ja. Und es gibt, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, es gibt eine sogenannte dunkle Triade in der Persönlichkeitsforschung.
Mhm.
Und zu der dunklen Triade, das sagt das Wort eigentlich schon, da gehört einmal die Psychopathie, was wir gesagt haben. No? Also das ist das. Dann gibt es den Machiavellisten, Machiavelli. Annika kennt sie damit ein bisschen aus, ne? Oh, jetzt guckst du mich an. Heißkalt erwischt.
Der Fürst, das ist ein Buch, was er geschrieben hat.
Genau.
Renaissance.
Genau.
1600.
Mhm.
1500.
Mhm.
Und da geht es um den Absolutismus. Also geht es darum, wie kann ich Herrschaft ausführen? Wie kann ich ein wie sagt man dazu? Leader, ein Führer sein.
Genau.
Was muss ich tun?
Ja.
Und so weiter. Und es hat so eine Renaissance wiederum erlebt, irgendwann, weiß ich nicht, vor 10 Jahren oder so. Da gab es dann Machiavelli für Frauen und so, wo man dann so ein bisschen auf die belletristische Art versucht hat, das so ein bisschen, ja, so nach dem Motto, Kinder, starte mal durch und dann benutzt mal so ein paar von diesen Dingern.
Ja.
Aber es ging natürlich nach damaliger Art, ging es natürlich um Macht. Es ging einfach, das ist eine Machtbibel, um es mal so zu sagen.
Genau. Und ein Machiavellist, also um das mal so in einem Satz, der sagt, der Zweck heiligt die Mittel.
So
mir doch egal,
ist,
so. Und die sind manipulativ und egal wie, die wollen einfach ihr Ziel erreichen.
Mhm.
Und da gibt es auch keine Grenzen, keine Moral, keine Grenzen.
Genau.
Und der beurteilt einfach Menschen auch danach, ob sie ihm nützlich sind oder nicht.
Genau.
Und die sind durchaus heuchlerisch, unehrlich. Der hat auch null Empathie. Tatsächlich, dem ist es sowas von egal, wie es dem anderen geht. Und der hat auch kein schlechtes Gewissen. Also wenn der einen am Ende des Tages bankrott gemacht hat oder über den Tisch gezogen hat, dass der andere seine Firma, seine Mitarbeiter entlassen muss, dann freut er sich. Dann geht er ruhigen Gewissens ins Bett und sagt, war ein geiler Tag. So. Also ne, Psychopathie, Machiavellismus und dann haben wir noch den Narzissten. So. Und der Narzisst, das kann man vielleicht auch so beschreiben, die anderen sind so da, um mich zu bewundern.
Ja, und um mir zu gefallen und wie soll man das mal sagen? Also er bezieht alles auf sich.
Ja.
Aber das ist schon fast, das ist manchmal schon richtig amüsant.
Mhm.
Aber
und er hält sich generell für was Besseres. Er ist derjenige, er ist, oder ich sage mal, er ist, gilt für Frauen genauso. Wobei es scheint mehr Männer zu geben als Frauen in der Richtung. Also der überhöht sich selbst, also der neigt zur Selbstüberhöhung und er ist der Meinung, dass ihm auch der Erfolg zusteht, dass ihm auch der Ruhm zusteht.
Aber auch die kleinen Extras. Also im Alltag zum Beispiel eine Beziehung mit einem, machen wir es mal ein bisschen praktischer, eine Beziehung mit einem Narzissten kann so aussehen, dass er dann zu ihr sagt, du sag mal, hast du mir denn dieses weiche, hakle Feucht mitgebracht? Oh, damit, ne, du weißt, damit das auch, damit ich auch keine Pickel am Po habe. Und sie sagt, mein Gott, nimm doch Klopapier. Nein, wie kommst du darauf?
Nein.
Niemals.
An seinen Po kommt nur das.
Ich weiß nicht, was du benutzt, aber ich, also wirklich. Und schon hast du das Gefühl, und dann ist er natürlich noch so geschickt, dass er das dann so hinkriegt, dass du nachher ein schlechtes Gewissen hast und womöglich um 10 nach, ich weiß nicht, 10 vor 9 oder wann, noch losläuft, nur um ihm seinen Hakle Feucht zu holen. So. Das ist so ein, also in ich kann das gar nicht so genau nachmachen, aber wir reden jetzt hier immer die ganze Zeit so über Macht und sind ja auch recht theoretisch dabei, aber ich finde es immer gut, wenn man sich das so richtig vorstellen kann. Natürlich wissen wir alle, Macht ist vor allen Dingen etwas, oder betiteln wir vor allen Dingen erstmal als etwas, was irgendwo in den oberen Etagen passiert. Sei es bei den Politikern, sei es bei im Geschäft, sei es sonst wo. Es sind immer die Leute, die ja Macht haben. Das ist aber Quatsch. Macht, diese Machtspielchen gibt es überall. Die gibt es in Beziehungen, die gibt es schon im Kindergarten. Das ist etwas, das scheint eine typisch menschliche Art zu sein, dass manche Menschen Macht brauchen, haben, wollen, Macht hungrig sind, sie verliehen bekommen. Also wir haben immer das Gefühl, wir brauchen noch irgendwie so ein Leithammel. Wir wählen uns unsere Führer irgendwie dann doch wieder aus. Selbst eine alternative Lebensgemeinschaft, die wirklich sagt, wir sind ganz demokratisch und wir wollen nicht, hat dann doch nachher wieder einen, der dann doch ein bisschen gleicher ist als die anderen. Das ist so, es scheint eine menschliche Attitüde zu sein, dass wir da immer wieder mit zu tun haben. Ob es nun nur an diesen Faktoren liegt oder allgemein am Menschen, das weiß ich nicht so wirklich. Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass es das gibt. Und was das Schlimme ist, ist eben, wenn Machtgebaren oder Machtgehabe sich in Beziehungen einnisten, in Familien. Der Patriarch früher oder die Matriarchin, die wirklich so vorneweg und die, was da gesagt wurde, war Gesetz. Im Familienbetrieb oder wo auch immer, in deiner Abteilung. Wenn die, da kommen dann so Wörter dazu, die fordern Respekt. Wenn du manchmal genau hinguckst, haben sie aber null Respekt anderen Menschen gegenüber. Sie fordern sehr viel.
Und zwar ohne an sich, also weil ich da bin, fordere ich.
Ja, nur allein durch die Existenz
fordere ich schon mal. Und ich fordere Bewunderung von dir. Gerade weil es gibt Eltern, die wollen das tatsächlich. Ne? Also die sagen, ist egal, ich bin dein Vater, ich bin deine Mutter, also bitte.
Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst.
Genau.
Ja. Das ist schon manchmal.
Hört sich zu altern, aber gibt es immer noch.
Oh, natürlich, das wird in den anderen Sätzen gesagt, aber im Prinzip ist es genau das. Ja. Wer zahlt denn dein Studium? Dann darf ich ja wohl erwarten, dass du in meiner Firma nachmittags und so weiter. Oder Familien, wo der Vater ganz automatisch davon ausgeht, dass er der Sohn die Anwaltskanzlei übernimmt oder die Tochter Ärztin wird, nur weil der Vater auch Arzt ist oder wie auch immer. Das sind so Sachen, das kann man heute nach wie vor überall finden. Machtstrukturen. Wir haben es täglich mit Machtstrukturen zu tun. Das darf man nicht vergessen.
Genau. Und die zu durchschauen und auch zu, es gibt ja Menschen, die können kooperativ führen, natürlich, die gar keinen Bock haben auf Macht. Wir haben beide uns drüber unterhalten und da sind wir uns einig. Wir beide haben keinen Bock auf Macht, ne? Also
nicht
so innen drin, nee.
Es kommt jetzt drauf an, was wir darunter verstehen. Also wenn ich eine Gruppe leite oder du ein, oder wir bei, oder ich weiß nicht, irgendetwas bestimmen oder ein Projekt leiten oder wenn ich im Studio oder so Projekte durchsetze oder produziere irgendetwas, dann verlange ich ja im Grunde auch, dass die Meute jetzt praktisch mir mal hinterher
düst. Da bist du der Leithammel.
Ich bin der Leithammel. Mhm. Aber ich muss nicht jetzt undemokratisch vorgehen. Ich würde zum Beispiel, also ein typisches Machtspielchen, fangen wir so mit an, wäre ja jemand, der die Kontrolle jetzt über alles braucht. Mhm. Der es nicht leiden kann, wenn die Leute, die mit ihm arbeiten, besser sind als er. Mhm. Das halte ich für völlig schwachsinnig. Mhm. Ich bin ja froh, wenn die das können. Mhm. Wenn die das nicht können, was soll ich denn? Also das macht ja Sinn. Ich muss doch nicht alles können. Deshalb bin ich ja Leithammel, damit ich diese Leute zusammenstelle, die das so gut können.
Also ein richtig guter Chef.
Ne?
Ist froh über jeden, der auch sagen kann, ich weiß ja Bescheid, ich weiß besser als Sie
richtig.
Bescheid. Ne? So, danach, dann wird er auch erfolgreich sein in seiner Firma.
Naja, also ich muss nicht über alles hundertprozentig Bescheid wissen. Also ne, wenn ich im Studio bin, dann muss ich weder singen wie diejenige, die ich jetzt aufnehme, als im Video oder was weiß ich, noch muss ich so gut Make-up machen, noch muss ich die Klamotten jetzt selber genäht haben, noch sonst wie. Ja. Aber ich kann es zusammenfassen.
Ja. Ja.
Und kann jetzt bei einer oder bei Fotos oder bei sonst was.
Du gibst die Richtung vor.
Gebe ich die Richtung vor. Ich bin der Kunde praktisch. Ich bin, oder beziehungsweise ich habe den Kontakt, kommt drauf an, zum Kunden. Aber ich bin nicht derjenige, der jetzt Machtspielchen spielt, indem ich jetzt die Kontrolle über alles brauche oder indem ich besser sein muss als alle oder indem, es gibt sowas, das kennt bestimmt der ein oder andere von euch. Leute spielen so Machtspielchen, indem sie Informationen vorenthalten.
Genau, ganz fies.
Oh. Ja. Also eure Abteilungsleiterin, euer Abteilungsleiter kommt aus der Besprechung und natürlich kriegt er nicht wieder alle Informationen. Und natürlich kriegt er jedes Mal wieder irgendeinen Anschiss, weil er was nicht gewusst hat. Mhm. Und wenn ihr dann aber wieder sagt, naja, aber meine Vorgesetzte hat mich nicht informiert, dann kommt wieder so ein, ja, also das ist aber Kleinkram jetzt hier. Also das will ich gar nicht wissen. Ist aber so.
Mhm.
Und das
von Menschen, die, das haben wir beide auch erlebt und ich auch, die vermeintlich in der Hierarchie, also ein bisschen höher stehen, ne? Irgendwelche Produzenten oder so.
Ja.
Das ist so irre, wenn du mit denen manchmal zu tun hast und ich war damals, war ich ja auch ganz normales Rädchen in diesen ganzen Medien.
Damals warst du ganz normal,
auch Mäuschen. Ja, jetzt nicht mehr so. Und dann unterhältst du dich mit denen. Und dann sind die irgendwie gelangweilt, da gucken sie aufs Handy, wenn du dich mit denen, gucken rechts über deine Schulter, ob es nicht noch irgendjemand gibt, der vielleicht wichtiger ist, interessanter ist.
Mhm.
Wenn du irgendwie ein Seminar gibst und die sind dabei, die sind zum Teil so unhöflich, die fangen fast an zu telefonieren, wenn du da deinen Vortrag hältst. So. Was natürlich super unhöflich ist und was aber häufig vorkommt, wenn Menschen glauben, ich bin hier der Boss, ich bin eben, es ist wichtig.
Mhm.
Also allein, dass ich hier sitze und atme, ist schon mal irre.
Ich bin wichtiger als andere. Mhm. Stellt euch ein Frühstück vor, Mutti, Papa, 2, 3 Kinder, alles frühstückt vor sich hin und Mutti telefoniert. Mit ihr schon mit der Arbeit oder sonst wie. Die Kinder fragen was. Mutti, was soll ich denn mit zur Schule und so weiter? Mutti hebt nur den Finger und sagt, seid doch jetzt mal ruhig.
Ja.
Leute, das ist ein unmögliches Verhalten. Das ist so ein Machtgehabe.
Genau.
Denn das, wenn sie wirklich Boss ist oder wirklich Chef oder irgendwie sowas, dann hat sie auch die Freiheit zu sagen, die Viertelstunde frühstücke ich, rufen Sie später an.
So.
In der Zeit keine Telefonate.
Genau.
Aber man kann sich ja wichtig fühlen. Und anstatt in aller Ruhe zu sagen, warte mal eben, also zu dem, der am Telefon ist, und sagt, Mäuschen, du kriegst heute, ich weiß nicht was, 3 Maß und irgendwie 4 Äpfel mit. Nein, geht ja das Telefonat vor.
Oder
und das fängt in den Kleinigkeiten, fängt so ein Verhalten schon an.
Oder vielleicht am Telefon sagen, entschuldigen Sie, aber mein Sohn fragt mich gerade was. Aha. Muss man eben mal, klar, Moment.
Ja, was haben das, Sie denn heute Morgen eigentlich eingebracht? So. Ich bin ja derjenige, ich fange ja dann so ein Gespräch an.
Das macht Annika immer. Das ist süß.
Ich liebe das. Die Leute so aus dem Tritt zu bringen, wenn du dich plötzlich über Privates unterhältst und du merkst, dass viele sehr erleichtert sind und das auch mögen, weil nicht jedem gefällt das, so wie sowas läuft.
Natürlich
nicht. Und nicht jeder ist jetzt automatisch auch machthungrig.
Ja.
Kann ja auch eine Ärztin sein, wo es wirklich wichtig ist. Aber es hat schon, das sind so diese ersten Schritte, um irgendwann sich wirklich nur noch mit dem eigenen Wert, der eigenen Wichtigkeit zu beschäftigen. Und dann bist du in diesem Machtstrudel drin.
Genau. Und mein Professor da aus Berkeley, mit dem ich angefangen ist, der hat so viele kleine, süße Studien auch gemacht. Ein Experiment. Psychologen lieben ja immer Experimente. So. Und das nennt er das Krümelmonster-Experiment.
Könnt ihr euch vorstellen, wie mein Leben aussieht?
Ja,
ein Experiment nach dem anderen.
Krümelmonster-Experiment.
Das Größte sind immer die Kochexperimente.
Ja,
ich bringe einen Beutel mit lustigen Sachen mit und Kochshow, Annika, probiert mal was draus zu machen.
Genau. Also,
wolltest du was erzählen?
Ja, gerne. wenn ich darf. Der hat drei Gruppen gebildet, drei Personen, und die mussten irgendeine Aufgabe erfüllen. Und hat gesagt, also zwei von diesen dreien, das sind ganz normale Leute, und der dritte, das ist die Führungsperson. Und die muss mit drauf achten, dass die Aufgabe also vernünftig gelöst wird. So.
Bei drei
Leuten, ja. Und das haben die dann auch gemacht und so. Und das ist das Schöne bei Psychoexperimenten. Das ist noch nicht die Aufgabe gewesen.
Natürlich nicht.
Es kam nämlich Folgendes. Der hat, drei Leute sind es, der hat vier Kekse dann zur Pause reingebracht. Und jeder hat dann erstmal einen Keks gegessen. Mhm. Klar, ganz lecker, ganz schön. Und jetzt war aber, und das ist das Experiment, wer nimmt denn jetzt den vierten Keks? Weil es klar, der vierte Keks, wer den nimmt, der nimmt den anderen praktisch das weg. So. Und siehe da, es kam tatsächlich raus, derjenige, der als Führungsposition genannt wurde in diesem Dreierteam, zu fast 100% hat der den vierten Keks genommen.
Das glaube ich nicht.
Jo, weil er hat die Macht. Er ist Power.
Nein.
Ja, doch, es war das Kübelmonster-Experiment.
Nein.
Doch.
Das glaube ich nicht.
Und dann hat er noch.
Das ist ja widersinnig hoch 10.
Nein, ist so. Ja. Deswegen das Thema. Ne? Macht verdirbt den Charakter, ja oder nein. Oder hat Befragung von Mitarbeitern in 27 Ländern haben ergeben, dass wohlhabende Menschen der Meinung sind, man dürfe sich ab und zu ruhig mal unethisch verhalten, ne? Was so diese Nummern so, ach ja, Bescheckungsgeld annehmen, die Steuererklärung, dass man da mal ein bisschen rumschummelt. Diejenigen, die mehr Geld haben, also demnach auch mächtiger sind, sind der Meinung, ja, das kann man machen. Und selbst auf der Straße sind diejenigen, und das kennt jeder von uns, der ein Auto fährt, wer einen BMW oder einen dicken Mercedes unter dem Hintern hat, der geht gerne mal so, ach, scheiß drauf, Tempo 30 oder dies oder das oder jenes. Der übertritt eher mal Verkehrsregeln als derjenige, der eine kleine Klapperkiste hat.
Ist das aber schon Machtverhalten?
Das geht darum, verdirbt Macht. Wenn wir jetzt Macht gleichsetzen und das, ich weiß, das hakt.
Ja, das kommt eben in meinem Beispiel mit dem Telefonat. Das gehört mit in diese Schiene.
Genau.
Das sind so diese Kleinigkeiten, die für sich genommen erstmal noch nichts sind, aber summieren sie sich, zeigen sie schon ein gewisses Verhalten.
Genau.
Und da sind wir wieder bei psychopathischem Verhalten oder zumindest narzisstischem Verhalten.
Genau.
Ne?
Also, auch nochmal, was ich vorhin schon angedeutet habe, fand ich kennt jeder von uns, denke ich. Und dass Manager, die so ein bisschen höher sind in ihrem Unternehmen, dass sie dreimal ihren Kollegen häufiger ins Wort fallen als andere, dass sie sich in Besprechungen mit anderen Dingen beschäftigen, was wir gesagt haben, und am Arbeitsplatz die Stimme erheben oder andere Menschen beleidigen als Manager, die darunter sind als ganz normale Arbeiter. Also irre, wie dann auf einmal, ist egal, ich kann mir das erlauben. Oder es gehört vielleicht auch mit zu meinem Selbstbild, und da haben wir das. Ne? Wenn du ein Narzisst bist, der sich gerne am liebsten selbst reden hört, der sich selbst überhöht. Mhm. Wenn du so einen Narzissten als Chef hast, gute Nacht, Marie. Wenn du einen Psychopathen als Chef hast, der dem das eine scheißegal ist, wie es dir geht, der manipuliert dich, der nimmt dich mal zur Seite, der lobt dich, der spinnt mit dir irgendwelche Intrigen aus und lässt sich dann nachher eiskalt fallen, wenn es ihm passt. Oh, vorsichtig. Oder er benutzt sich Machiavelli-mäßig, um einfach vielleicht einen anderen Kollegen auszuspannen, irgendwie irgendwas zu machen, irgendeine Drecksarbeit zu machen, so, und danach bist du auch wieder fertig. Und weil wir wissen, dass das Persönlichkeitseigenschaften sind, die ganz schwer zu verändern sind. Vorsichtig, wenn ihr das rechtzeitig merken solltet, dass da so ein Typ in diese Richtung geht.
Aber warum zum Beispiel, es gibt ja doch immer wieder Leute, die sich einen Partner suchen, der so gepolt ist.
Jo, ganz schön. Oh, im Hintergrund hört ihr vielleicht, das hört sich nach Hochzeit.
Jetzt?
Sonntags, morgens um 9. Aber irgendwie müssen die Spaß haben.
Es ist viel nach 8. Reicht aus. Oder ist hier schon wieder irgendein lustiges, ja, ein lustiges Fest?
Ich weiß es nicht. Warum die, diese Typen mit der dunklen Triade, was ich am Anfang gesagt habe, ich habe genügend Klientinnen, die fühlen sich am Anfang von diesen Typen angezogen.
Also sie Klientinnen.
Viele Frauen tatsächlich fühlen sich von diesem Gehabe und von diesen, ach weiß ich nicht, die strahlen ja auch zum Teil sowas aus. Sie haben eben diese Ausstrahlung von Macht, von Geld, von so Liebe, Mann, und auch so ein bisschen was Gefährliches und so ein bisschen Halbseidenes. Das gibt Frauen, die finden das, einige Frauen, die finden das interessant.
Naja, weil es natürlich
und gefährlich.
Auch weil diese Macht bedeutet ja auch, da ist ein bisschen Geld. Also in unserer heutigen Gesellschaft setzen wir ja Macht auch mal eigentlich fast immer mit Geld gleich.
Ja.
Und wenn wir uns im Geschäftsleben umgucken, ist es ja auch so, die die Macht haben, haben dann meistens auch die Knete. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass manche, wenn es dann tatsächlich so ist, Frauen, dann doch davon geblendet sind, wenn jemand dann einfach in einen Laden reinkommt und da, wo er dann schon immer Stammkunde ist, kriegt er dann sofort den Tisch und der Oberdiener hat schon sowas, dass das auf eine Frau dann Eindruck macht. Oder wenn er dann einfach in den nächsten Juwelier geht und ihr erstmal ein Stück Schmuck anhängt. Das ist natürlich vielleicht für den einen oder anderen irgendwie interessant, ne?
Mag sein, ich weiß es nicht.
Ja, ich kann das auch nicht so ganz nachvollziehen, weil das wäre nicht meins, aber ich warte ja heute noch darauf, dass du mal...
Was?
Ja, wo ist denn der Brilli, mit dem du mich überschüttest?
Ein Brilli für dich, der ist viel zu wenig.
Oh, danke.
Nee, aber ernsthaft, also wieder überlege, wir haben unser Leben lang immer irgendwie kleine Autos gehabt, ne?
Ja.
Also, oder bist du, also weiß ich nicht, vielleicht stehst du ja drauf, wenn einer da mit seinem Mercedes-Schlüssel durch die Gegend.
Das fand ich schon immer richtig affig.
Das fandst du doof.
Ja, das fand ich immer blöd. Also an einer Bar oder so, denn so ganz, ganz unauffällig, auffällig mal eben den Porsche-Schlüssel hinlegen. Total doof. Mhm. Vor allen Dingen, weil der mich ja nicht kennt und ich weiß, dass ich einen Porsche total beknackt finde. Weil ich mich immer frage, weil ich hier unbequem und weil ich mich immer frage, wie ich da die Getränkekiste oder meine Produktionskisten reinkriegen soll. Das ist total doof.
Das ist auch.
Also. Ja. Unpraktisch.
Mhm. Also, wie gesagt, es gibt Menschen was ich am Anfang auch gesagt habe, denen steht natürlich nicht auf die Stirn, hallo, Vorsicht, ich bin Psychopath, ich bin Narzisst, sondern das entwickelt sich irgendwann mehr oder weniger schnell, lassen die dann die Maske fallen und dann kommen plötzlich so eben Sachen wie beim Frühstück, lieber mit dem Handy rumspielen, als sich mit dir zu unterhalten.
Ja, nun, das macht heute fast jeder. Es geht um die Art, wie man dann damit umgeht. So dieses Beruf ist jetzt erstmal immer wichtiger.
Ja.
Dann sich völlig abmelden und dann irgendwann die Bagage anblöken, weil sie überhaupt nur wagt, was zu sagen. Beim Frühstück, also wirklich bei der Familienzeit. Mhm. Ne? Und weil es dann wirklich immer nur darum geht. Das sind so Mechanismen, wenn die sich häufen, dann ist das schon...
Vorsichtig. Ne? Und wenn sich das... wenn da würde ich auch, was Beziehung angeht, wenn du das merken solltest, würde ich auch erstmal nachfragen, sag mal, es gab ja Frauen, Oder falls es eine Frau ist, es gab auch Männer, ja, vor mir, wie ist denn das überhaupt auseinandergegangen? Was war da los?
Das geht dich doch nur gar nichts an.
Ja, so,
glaubst du, ich will jetzt über meine Ex sprechen?
Ich aber würde mich mal sehr interessieren. Was waren die Gründe, weswegen das auseinandergegangen ist? Und was würdest du jetzt bei unserer Beziehung anders machen wollen, damit es vielleicht bei uns ein bisschen netter wird?
Naja, also du kannst schon mal anfangen, indem du nicht so bekloppte Fragen stellst.
Und tschüss.
Und tschüss. Tschüss und next.
Also, wie gesagt, solche Leute, Chefetagen, die meisten Psychopathen wirklich in Chefetagen, ja, ist so.
Nun haben wir aber heute, entschuldige bitte, dass ich dich so rüde unterbreche.
Na,
nun haben wir aber heute, wir reden ja oft davon, von richtigen Machtmenschen. Ja. Und wir haben ja jetzt gerade auf dem Erdball so ein paar bekannte Spezialteile. Ganz bekannte Sachen rumlaufen, wie Putin oder Jong-un oder eben
das
Trump
Trampeltier.
Oder das Trampeltier oder so. Das sind ja Menschen mit extrem ausgeprägten Machtgelüsten.
Ja, ja, ganz genau.
Und wenn die dann auch noch aufeinandertreffen, also
dann Halleluja. Was Trump, man muss drüber reden. Es gibt eine Reihe von Psychiatern und Psychologen in Amerika. Es gibt in Amerika ein Gesetz, dass du keine Ferndiagnose machen darfst. Du musst die Leute immer erstmal sehen und untersuchen, bevor du dich auch über die Öffentlichkeit äußern darfst. Die haben sich über das Gesetz hinweggesetzt. Es waren 27, 28 Kollegen und die haben auch ein Buch drüber geschrieben, über Trump. Und da kam eindeutig raus, dass der eine Kombination eben auch aus Psychopathie hat, aus Narzissmus hat und aus Sadismus auch hat. So.
Aus Sadismus? Aus
Sadismus auch.
Woran hat man denn das festgemacht?
Oh, da gibt es genügend Beispiele für bei Trump auch. Wie er auch zum Beispiel mit seinen Mitarbeitern umgeht.
Ja.
In der Richtung. Und da hat der Jeffrey Sachs, heißt der, Gott sei Dank, das waren überwiegend Kollegen, die schon emeritiert sind, die schon in Pension sind. Also denen kann ja nichts mehr so Großartiges passieren. Der hat also gesagt, dass Trump eindeutig alle 7 Kriterien für eine antisoziale Persönlichkeitsstörung beinhalte. Ich sage das mal, es ist erstens mangelnde Fähigkeit, soziale Normen zu erfüllen und sich dem Gesetz entsprechend zu verhalten. Zweitens Täuschung durch wiederholtes Lügen oder Betrügen anderer zum eigenen Vorteil oder zur eigenen Freude. Reizbarkeit, Impulsivität, leichtfertige Missachtung der eigenen Sicherheit sowie der anderer und so weiter und so fort. Mangelnde Reue gehört mit dazu und so. Also die haben ihn wirklich anhand seiner Reden und dem, was er getan hat, haben die ihn wirklich psychologisch analysiert und ja, er ist eine antisoziale Persönlichkeit.
Aber das ist ja nun alles vollkommen uninteressant. Und wenn ich gesagt, und wenn sie gesagt hätten, er ist eine Persönlichkeit mit grünen Tupfen, er ist immer noch an der Macht.
So, und
das geht. Und das ist das Problem.
Ja.
Oder was heißt das Problem? Das Interessante an der ganzen Geschichte, dass Machtmenschen gerne an der Macht sind. Und dass sie sich über viele Normen und viele Moral vorstellen, auf sehr unethischem Weg drüber wegsetzen. Und genau deshalb an der Macht sind. Mhm. Weil jeder normale Mensch, der ein Gewissen hat und der sich scheut, viele von diesen Dingen zu tun, also Mitarbeiter anzublaffen oder Dinge einfach erstmal so zu tun,
Würden die nie machen, deswegen
kommt ja gar nicht
erst an die Macht,
weil
bei dir oder mir oder vielen anderen würde das gar nicht in den Sinn kommen, so etwas zu machen. Aber diese Leute, und das gibt ja in der Geschichte, die Geschichte wimmelt so von Menschen, die genau diese Persönlichkeitsstörung haben.
Genau. Ne?
Die werden ja, das sind ja so möchtegern Weltretter. Ne? Ich rette die Welt, ich rette Amerika, ich rette ich weiß
nicht. Na, die Welt nicht unbedingt, aber American first. Also
ja, genau. Ne? America first. Ganz viel Versprechung. Versprechung ohne Ende. Ohne Ende.
Oft ohne überhaupt irgendeinen sachlichen Hintergrund.
Die haben analysiert Reden von Trump, wo er eindeutig nachweisbar in einer Rede, ich sag mal, 500 Mal gelogen hat. Kannst du leicht nachprüfen. Das ist denen egal.
Ja.
Ich glaube sogar, der glaubt sogar, was er sagt.
Natürlich, deshalb ist er so. Ja so überzeugend. Mhm. Und deshalb wird er wahrscheinlich dann nochmal gewählt.
Ja.
Und ja, da kann man nur sagen, die armen Amerikaner. Also
es endet immer in der Katastrophe. Mhm. Hitler in der Katastrophe. Trump ist eine dauernde Katastrophe.
Naja, die ganze Corona-Krise ist ja katastrophal.
Ja, wie er die managt, ist schon...
Oder nicht managt, ist doch
eine... Ist katastrophal.
Ist katastrophal.
Also, also das ist genau der Punkt. Also die führen ihre Macht nicht zum Guten, sondern in die Katastrophe rein.
Mhm.
Aber es gehören ja immer auch Leute dazu, die denen dann eben folgen. So. Und das sollten wir vielleicht auch nochmal sagen. Also sowohl in der Beziehung als auch in Wahlen, in der Politik, wie auch immer, wenn du merkst, dass Menschen diese Persönlichkeitszüge haben.
Mhm.
Und das meine ich nochmal, das sind manchmal Kleinigkeiten. Das ist wirklich dieses dich ignorieren, nicht ausreden lassen, andere Meinungen nicht gelten lassen und deutlich lügen.
Ja, und nicht nur nicht gelten lassen, sondern sie auch so von oben herab abtun. Ne?
Ja, genau.
So, ich kenne das ja als Frau, wenn ich mit solchen Männern zu tun habe, da komme ich mir noch mit in meinem Alter noch vor wie ein kleines Mädchen.
Mhm.
Die haben so eine Art, einen abzustöpseln, dass du plötzlich wieder, ich weiß nicht, wo bist. Soll ich Ihnen das mal erklären, junge Frau? Toll, ganz toll. Wo du wirklich denkst, du, das ist jetzt aber irgendwie komisch, diese Art, mit anderen umzugehen. Ne?
Also,
es ist die erste Verantwortung eines jeden Bürgers, die Regierung zu hinterfragen.
Ui, wer sagt das?
Benjamin Franklin.
Ui, ja.
Ne?
Und dafür dann nicht in den Kass zu gehen und dafür nicht irgendwie umgebracht zu werden. Und
genau so ist es. Mhm. Sprüche so. Ich habe nämlich einen... Hier. Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen.
Ja.
Habe ich gestern gerade gelesen, Friedrich Schiller.
Wir geben diesen sogenannten Großen nur so viel Macht.
Richtig.
Oder sie bekommen nur so viel Macht, wie wir ihnen diese geben. Ne?
Ja, richtig. Hm. Das ist genau das. Wenn ich in meiner Beziehung meinem Partner so viel Macht dann einräume, dass er wirklich nachher die Kontrolle über mich hat und wirklich dann alles hinterfragt und wirklich bestimmt und mich von oben herab bearbeitet und oder behandelt und keine Ahnung, der muss irgendwann, das geht nur so lange, wie ich das auch mitmache.
Mhm.
Es ist natürlich ganz schwer, weil das Ganze ja auch eine relative Gehirnwäsche ist, dann irgendwann zu sagen, das mache ich nicht mehr mit.
Ja, du gewöhnst dich auch eine Zeit lang dran oder du denkst jetzt mal schlecht drauf, aber...
Ja, beziehungsweise du nimmst das ja auch erstmal an.
Hm.
Also wenn der dich erstmal immer kritisiert, nimmst du das ja an und denkst, ja Mensch, könnte ich ja auch. Und ja, wenn er sagt, du bist, ja, könnte ich, und so, und du müsstest mehr an deiner Karriere und du müsstest mehr und so. Naja, du kannst ja auch nicht jedem Bettler jetzt dann noch wieder einen Euro zustecken oder so. Und irgendwann sagst du dir, wieso eigentlich nicht? Ich arbeite selber für mein Geld, was geht dir das eigentlich an? Und wenn ich einem Bettler helfen will, dann tue ich das. Oder gebe Geld für Amnesty oder keine Ahnung was. Warum muss ich alles mühsam zusammen und darf nicht mal eine Schokolade kaufen und so, nur damit wir dann wieder irgendwie das nächste Auto und das will ich nicht so.
Ja.
Das interessiert mich nicht. Und
Leibeigenschaft ist abgeschafft, ne?
Ja.
Gibt es nicht so.
Ja, aber man muss auch erstmal auf diesen Trichter kommen und vielleicht auch erstmal überhaupt darüber nachdenken, dass das jetzt nicht nur was mit Blödheit zu tun hat oder sondern und mit irgendwie noch nicht mal was mit persönlicher Animosität, sondern dass das wirklich auch so eine persönlich, sondern dass das auch so eine Charaktergeschichte ist oder so eine Persönlichkeitsstruktur, die sich immer erst langsam offenbart, die du ja zu Anfang nicht mitkriegst. Zu Anfang,
wenn du verliebt bist, sowieso.
Ja, da lernst du eine Frau oder die Mann kennen und denkst, oh, das ist aber toller oder selbstbewusst, das gefällt mir und die weiß eigentlich immer, was sie möchte.
Ja,
und
toll.
Naja, toll, bis auf, dass ich dann irgendwann dann eigentlich keinen eigenen Willen mehr habe.
Du wirst degradiert als Klakör, als Publikum, als der die niedrigen Arbeit machen darf, so ja. In der Richtung.
Das merkst du ja schon, wenn du die ersten Dates hast und der und du bemühst dich eigentlich einen guten Ton anzuschlagen und du hast dich meinetwegen übers Internet kennengelernt, triffst dich, sitzt gegenüber und ab 8 Uhr redet der andere ohne Unterlass und erklärt dir haarfein, dass also Müller oder Schmidt aus dem Verkauf oder aus dem Marketing dieses und das gesagt hat und er aber, oh tolle, oder wie auch immer. Und dann kommst du nicht mehr aus der Schleife und du hörst stundenlang nur diese Geschichten. Er fragt nicht einmal nach, was es ist und sagt dann nachher noch zu dir, das war aber ein super Abend, ne? Weißt du, bitte nicht nochmal treffen, ne? Weil du weißt, wie das weitergeht.
Es gibt ganz viele Varianten. Es gibt auch diejenigen, die wollen sich unterhalten lassen von dir. Die dann erwarten, dass du frisch geduscht und fröhlich gelaunt denn abends dann so eben einen wunderschönen Abend bereitest. Und wehe, du bist mal nicht so gut gelaunt oder du brauchst ihn mal, weil du Sorgen hast. Dann wird es wieder schwierig. Nein. Du machst dann kommt sowas, du machst mir jetzt ja einen schönen Abend kaputt.
Was soll das? Ja, was soll denn das? Du fängst immer an zu streiten und so weiter. Ich kann doch wohl erwarten, wenn ich den ganzen Tag arbeite und ich schaffe für uns das Geld hier ran, dass du abends nicht hier versifft rumläufst. Was hast du denn da? Du hast ja noch Kindermilch da oben drauf auf der Bluse. Also kannst du dich dann nicht wenigstens umziehen, wenn ich komme? Super, alle. Oh. Nee,
also,
Leute.
Lösung. Nein. Wenn ihr das merken solltet, das ist vielleicht jetzt radikal, aber es ist so. Wenn ihr merken solltet und ihr erklärt, pass mal auf, Hase, so läuft das nicht und ich möchte nicht, dass du mich so behandelst und du merkst keine Veränderung mehr.
Nein.
Es bleibt so, dann mach lieber einen Schlussstrich, beende das Ganze.
Also bevor man bevor man jetzt zu sehr involviert ist, ich meine, wenn die Kinder da sind, ist es irgendwie erledigt, dann haben wir ein großes Problem.
Genau, für unsere Psychopathen-Leute, wenn ihr vielleicht hört auch welche zu, wenn ihr sagt, wir wollen uns ändern, das geht so nicht weiter, ich mag mich selbst so nicht leiden, okay, das ist schon mal der erste Schritt zur Selbsterkenntnis.
Mhm. Ja, wenn man so mitkriegt, da habe ich das jetzt schon wieder gemacht. Schon wieder, habe ich überhaupt nicht hingehört.
Dann,
wie kann denn das sein?
Sage ich aber auch wirklich, du wirst es höchstwahrscheinlich allein durch Selbsterkenntnis und Nachdenken nicht ändern können. Also da ist der Gang zum Psychologen, zum Berater, zum Coach, wie auch immer, der ist dann überfällig, weil es liegt ganz tief in deiner Persönlichkeit drin. Und das kannst du nicht so einfach so mit ein paar Übungen, ein paar guten Schnacks verändern.
Aber ist ja auch die Frage, wo das immer so herkommt. Also ob man Strukturen in der Kindheit aufgeschnappt hat, vererbt, also vorgelebt bekommen hat.
Du bekommst ja durch dein Verhalten, das krankhaft ist oder krankmachend ist, du bekommst aber am Anfang ganz, ganz viel. Der Narzisst bekommt Bestätigung. Der Psychopath bekommt Geld vielleicht, Ruhm, Macht.
Ja, schon als Kind. Schon, wenn er den Trecker kriegt, erste Bestätigung. In der Sandkiste. Und jetzt muss er nur noch mit dem Trecker auf den Kopf von einem kleinen Kind out. So. Wo haben wir das denn neulich gehabt? Das war doch die Geschichte. Der hat doch der eine den Trecker genommen und dem anderen über die Birne gezogen. Jo, klar, Dreijährige im Machtkampf.
Du. Ja, ganz toll.
Den Trecker.
Und Mutti fand das dann auch toll, ne?
Also
die eine nicht, aber die andere ja.
Ja, die so ein bisschen nach dem Motto, ein Kind muss ja auch lernen, sich durchzusetzen. Ja, aber doch nicht mit körperlicher Gewalt. Und dann ja auch wieder.
So, haben wir dann jetzt eine Antwort auf die Frage, Philipp macht den Charakter gegeben?
Ja. Oder es macht eben etwas, was schon im Charakter angelegt ist.
Das ist die Frage.
Das ist die Frage. Ja? Denkt mal drüber nach, ihr Süßen, ob ihr eine Idee dazu habt.
Also die Ideen, die sagen, komm, wenn du in Richtung Wirtschaft, Management gehst, dann hast du schon mal so einen Charakterzug, der ist nicht nett. So. Und mein Professor aus Berkeley, der sagt, nee, du warst mal ein ganz netter Mensch, deswegen bist du ja auch so schön angefangen. Aber dann bekommst du den ersten, weiß ich nicht, die erste Bonuszahlung, das erste große Dienstauto und so. Und dann
ging das ab, die Post.
Ging das ab. Also.
Vielleicht habt ihr ja Lust, dazu etwas für uns aufzuschreibseln. Wir wären sehr interessiert.
eure Erfahrung
im eure Job? Eure Erfahrung im Job Beziehung. Oder in der Beziehung, genau.
Ja. Habt ihr es mit solchen Psychopathen schon zu tun gehabt?
Mhm.
Und eben, Philipp macht wirklich den Charakter. Mhm.
Richtig.
Wir denken weiter drüber nach.
Und wenn ihr schon mal mit solchen Leuten zu tun gehabt habt, wie habt ihr euch aus der Affäre gezogen? Jo. Habt ihr das gemacht? Mhm. Würde mich sehr interessieren.
Ja.
Jo.
Jo.
Ne?
So.
Ich fächel noch ein bisschen weiter.
Mhm.
Und ich bin echt ein bisschen matschig im Kopf.
Ja, ich auch. Ich merke das auch. Die Sprache, du, ist, ja, es wird nächste Woche wird's kühler.
Ich brauche einen zweiten Kaffee.
So machen wir das. Ihr Süßen,
nach dem Tee.
Einen schönen Sonntag.
Ja, das wünsche ich euch
und auch. Wir freuen uns auf euch, eure Kommentare.
Ja, und dann nächste Woche Sonntag und dann soll es ein bisschen kühler sein. Und vielleicht funktioniert das Hirn dann auch wieder besser.
Doch.
Ich hoffe.
Also ich fand dich, ich habe dich ganz gut verstehen können.
Ja, aber irgendwie, also ich habe das Gefühl, ich laber so ein bisschen zwischendurch.
Das ist auch mal normal.
So ein bisschen unsortiert. Bin ich sonst nicht so.
Nee. Ja. Oh, nee. Guck mal hier. Unser.
Ja.
Unser Tschüss. Unser Auf Wiedersehen.
Ja, hast du schon reingemacht. Also du und die Technik. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Was hast du denn da gemacht? Super. Juhu.